Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Es ist eine der Aufgaben des Verwaltungsrates, zusammen mit dem CEO dieses Vertrauen wiederherzustellen, für Stabilität zu sorgen, das Handeln der Bank auf Werte zu verpflichten.
Vertrauen schaffen, Werte erhalten. Mit Caspar Villiger holt die UBS nach einem erfahrenen Banker jetzt auch noch einen erfahrenen Politiker an die Spitze. Villiger löst Verwaltungsratspräsident Peter Kurer ab und das ist unser Hauptthema heute Abend. Weitere Schlagzeilen dieser Sendung. Der Internationale Strafgerichtshof erhebt erstmals Anklage gegen einen Staatspräsidenten. Sudans Bashir wird gesucht wegen Kriegsverbrechen. Die Nationalbank meldet 4,7 Milliarden Verlust. Kein Unfall, meint SNB-Direktor Jordan. Noch keiner. Der Nationalrat diskutiert über Minarette und Religionsfreiheit und Holcim wird noch lange warten müssen. Hugo Chavez schuldet ihr 500 Millionen, ist aber leider knapp bei Kasse. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Kaspar Selk. Noch vor einigen Tagen hätte man damit gerechnet, heute Morgen war es dann doch wieder eine größere Überraschung. Peter Kurer wird ersetzt. Nach einem erfahrenen Banker holt die UBS jetzt auch noch einen langjährigen Politiker aus dem Ruhestand. Kaspar Villiger, den langjährigen Verteidigungs- und Finanzminister. Dagmar Zumstein.
Fast täglich beschert uns die Sorgenbank UBS neue Schlagzeilen. Der Paukenschlag heute:
Ich habe dem Verwaltungsrat erklärt, dass ich mich an der Generalversammlung vom 15. April 2009 nicht mehr zur Wiederwahl stellen werde,
sagte Verwaltungsratspräsident Peter Kurer heute Morgen vor den Medien. Mit Altbundesrat Caspar Villiger zaubert die UBS gleichzeitig einen prominenten neuen Verwaltungsratspräsidenten aus dem Hut. Lange habe er es sich überlegt, sagt Villiger, denn mit dieser Herausforderung könne er das Wertvollste überhaupt verlieren, nämlich seine Reputation. Doch die Sache sei ernst.
Ein Untergang einer solchen Bank würde ihr Land, in diesem Fall die Schweiz, und ihre Wirtschaft in den Grundfesten erschüttern. Zigtausend Arbeitsplätze werden betroffen. Es mussten Milliarden Steuergelder investiert werden. Und es ist, meine ich, vielleicht auch nicht allzu schlecht, wenn der Verwaltungsratspräsident ein Schweizer ist.
Der ehemalige Finanzminister hat keinerlei Erfahrung als Banker. Dennoch erachtet er sich als geeignet für das Amt des Verwaltungsratspräsidenten der UBS. Seine Hauptaufgabe: für Vertrauen und Stabilität sorgen, zusammen mit dem altgedienten Banker Oswald Grübel, dem neuen Konzernchef. Doch dass ihm das gelingen wird, davon sind längst nicht alle überzeugt. So sagt beispielsweise die SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer:
Er wird eine ganz große Führungsstärke erweisen müssen und aufgrund meiner politischen Erfahrungen frage ich mich, ob er die aufweist. Ich möchte an die Swisser erinnern, bei der er viel zu spät gehandelt hat.
Auch CVP- und SVP-Kreise haben Vorbehalte gegenüber Villiger. Vor allem seine Rolle als Verwaltungsrat bei der krisengeschüttelten Swiss Re wird kritisch betrachtet. Aus dem Bundesrat äußerte sich Moritz Leuenberger. Bisher habe eigentlich der Grundsatz gegolten, dass ein Altbundesrat höchstens Präsident von Pro Senectute oder Pro Juventute werde.
Dagmar Zumstein. Weshalb geht Kurer? Weshalb kommt Villiger? Was sind die Aussichten? Alles Fragen, die wir beantworten wollen. Nach dem Nachrichtenüberblick mit Angelique Welchli.
Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag hat zum ersten Mal einen Haftbefehl gegen einen Staatschef im Amt erlassen, nämlich gegen den Präsidenten Sudans, Omar al-Bashir. Er soll mitverantwortlich sein für Kriegsgräuel und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur. Im Bürgerkrieg dort wurden seit 2003 Zehntausende von Zivilisten getötet, die meisten von der sudanesischen Armee und von Paramilitärs. Über 2 Millionen Menschen sind ins Nachbarland Tschad geflohen. Die sudanesische Regierung verurteilte die Anklage des Strafgerichtshofes. Der UNO-Generalsekretär rief Sudan dazu auf, weiter mit den UNO-Organisationen zusammenzuarbeiten und die Sicherheit des UNO-Personals zu gewährleisten. Der Nationalrat berät zurzeit die Initiative, mit der die SVP den Bau von Minaretten verbieten will. Die SP und die Grünen wollen das Volksbegehren für ungültig erklären, weil es die Menschenrechte und die Religionsfreiheit missachte. Der Bundesrat sowie FDP, BDP und CVP wollen, dass das Volk über die Vorlage abstimmen kann. Sie lehnen die Initiative aber ab. Die SVP argumentiert, Minarette seien ein reines Machtsymbol des Islam. Entscheide sind keine gefallen. Die amerikanische Außenministerin Hillary Clinton hat ihren ersten Besuch im Nahen Osten beendet. Nach einem Treffen mit Mahmoud Abbas, dem Präsidenten der palästinensischen Autonomiebehörde, äußerte Clinton deutliche Kritik an Israel. Es sei nicht hilfreich für den Friedensprozess, wenn wie geplant palästinensische Häuser im Osten Jerusalems abgerissen würden. Gestern hatte Clinton Israel die unerschütterliche Unterstützung der USA zugesichert. Die US-Regierung wolle aber auf die Schaffung eines palästinensischen Staates hinarbeiten. Der geistliche Führer Irans, Ayatollah Ali Khamenei, sieht keinen Kurswechsel in der amerikanischen Politik. Präsident Obama folge in der Nahostpolitik den Spuren seines Vorgängers Bush. So habe er Israels Offensive im Gazastreifen nicht verurteilt. Israel sei, so der Ayatollah weiter, ein Krebsgeschwür und Großbritannien und die USA unterstützten dieses Krebsgeschwür. In der Ukraine hat der Streit zwischen Präsident Juschtschenko und Regierungschefin Timoschenko einen weiteren Höhepunkt erreicht. Der Präsident wirft der Regierungschefin vor, bei den neuen Gasverträgen zwischen der Ukraine und Russland sei es zu Unregelmäßigkeiten gekommen. Er ließ deshalb den Inlandgeheimdienst, die Zentrale des staatlichen Energieversorgers Naftogaz, durchsuchen. Die 20 bewaffneten und vermummten Beamten sollten die Originalverträge suchen. Regierungschefin Timoschenko hatte die Verträge unterzeichnet. Der Betreiber des Euro-Eisenbahntunnels durch den Ärmelkanal zahlt seinen Aktionären erstmals eine Dividende. Obwohl der Tunnel wegen eines Brandes im September vorübergehend gesperrt war, weist der Konzern einen Nettogewinn in der Höhe von 40 Millionen Euro aus. Der Eurotunnel hatte 2007 noch einen Verlust von 12 Millionen Euro verbucht. Der Konkurs konnte nur verhindert werden, weil Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichteten. Der Absturz eines türkischen Passagierflugzeugs vor einer Woche bei Amsterdam ist auf technisches und menschliches Versagen zurückzuführen. Das sind die ersten Erkenntnisse der Untersuchungskommission. Eine wesentliche Rolle habe ein defektes Messgerät gespielt, welches eine falsche Höhe angegeben habe. Der Automat habe deshalb das Tempo reduziert, weshalb das Flugzeug kurz vor der Landepiste am Boden aufprallte. Die Piloten hätten zu spät eingegriffen. Beim Absturz der Boeing 737 kamen 9 Menschen ums Leben, mehr als 80 wurden verletzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 4.464 Punkten plus 2,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 6.886 Punkten plus 2,4%. Der Euro wird zu 1.48,16 gehandelt. Der Dollar zu 1.17,60. Das Wetter in der Nacht fällt verbreitet Regen, die Schneefallgrenze sinkt allmählich. Morgen ist es in der ganzen Schweiz bewölkt, dazu fällt teilweise Regen und Schnee. Im Norden liegt die Schneefallgrenze bei rund 400 bis 600 Metern. Im Süden schneit es oberhalb von 500 bis 1000 Metern. Am Nachmittag kommt Nordföhn auf und es wird allmählich trocken. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 4, im Süden bei 9 Grad. Am Freitag fällt im Norden weiterhin zeitweise Schnee bis ins Flachland. Im Tessin wird es mit Nordföhn sonniger.
Die UBS und ihr neuer Verwaltungsratspräsident. Wieso, Herr Filiger? Wieso nicht mehr, Herr Kura? Und ist das die Lösung? Dann eine historische Ankündigung. Ein Staatspräsident wird zur Verhaftung ausgeschrieben, wegen Kriegsverbrechen.
Today, the International Criminal Court issued a warrant for the arrest of Omar Hassan Hamad al-Bashir, the president of Sudan, for war crimes and crimes against humanity.
Haftbefehl gegen Omar al-Bashir. Geht nun doch was in Sachen Darfur. Dann, wie hoch darf Religionsfreiheit reichen? Die Minarett-Initiative im Nationalrat. Wie viel Schulden erträgt es? Frage an Nationalbankdirektor Jordan nach dem 4,7 Milliarden Loch. 200.000 Menschen blockiert in einem kleinen Kampfgebiet. Gespräch mit einer Augenzeugin im Norden Sri Lankas. Und Geduld bitte, Hugo Chavez bezahlt seine Rechnungen zurzeit nicht, weil er nicht mehr kann. Echo der Zeit. Kaspar Villiger als Ersatz für Peter Kurer. Ein Politiker im Ruhestand, guter Ruf, Mitglied einer Reihe von Verwaltungsräten, betritt nach kurzem Zögern eine Art Lawinenhang. Wird Verwaltungsratspräsident einer sehr großen Bank in einer äußerst schwierigen Lage. Wieso denn? Martin Stucki fragt sich und Kaspar Villiger.
Warum nur warum tut sich einer das jetzt noch an, anstatt wie andere Pensionäre seinen Ruhestand auf Velotouren und Kreuzfahrten zu genießen?
Ja, immer wenn irgendeine Aufgabe winkte oder wo es auch um das öffentliche Interesse ging, hatte ich Mühe, Nein zu sagen. Und ob es dieser Bank gut geht, ist eben nicht nur für die Bank wichtig. Das ist für das ganze Land wichtig, für die ganze Wirtschaft wichtig, hat sogar eine globale Komponente durch die Größe.
Der neue UBS-Präsident sieht sich also nicht nur als Diener der Wirtschaft, wie ihm das die Linke in seiner Bundesratszeit immer wieder vorgeworfen hat, sondern vor allem als Diener der Gemeinschaft, auch wenn es zwei Anläufe des UBS-Verwaltungsrats brauchte, um Kaspar Villiger von seiner neuen Aufgabe zu überzeugen. Den Ausschlag zum definitiven Ja gab letzte Woche ein Gespräch mit dem ebenfalls neu ernannten Konzernchef der Bank, mit Oswald Grübel.
Der ist eine markante Person, der ist, wie er ist, und dazu steht er. Und irgendeinmal hat er einen kurzen Satz so im Sinne gesagt: Herr Villiger, Sie sollten das tun. Fertig. Aber wenn der das in seiner Dezidiertheit sagt, dann weiß man auch, dass er es denkt.
Und dann kann offenbar auch ein Altbundesrat nicht mehr Nein sagen. Einer, der zwar kein Bankier ist, der das aber auch gar nicht sein will, sondern auf die klare Rollenverteilung zwischen ihm und Konzernchef Grübel verweist, der aber auch auf eigene Führungserfahrung zurückgreifen kann, zuerst in der familieneigenen Stumpen- und Fahrradfabrik, später auch als Bundesrat und Chef des Militär- und dann des Finanzdepartements. Seiner neuen Tätigkeit bringt Kaspar Villiger aber dennoch offenbar viel Respekt entgegen.
Ich weiß natürlich, dass das eine enorm schwere Aufgabe ist und dass ich auch einige Risiken laufe, auch mein Reputationsrisiko, das ist mir völlig klar. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass wir mit Herrn Grübel einen Chef haben, der das Metier beherrscht, der auch Durchsetzungskraft hat, dass in dieser Bank immer noch ein großes Potenzial auch an Know-how, an Leuten, an Menschen da ist, die etwas können. Und so gesehen meine ich, trotz Auf und Ab müsste es eigentlich gelingen, diese Bank über Wasser zu halten und wieder auf Vordermann zu bringen.
Und ganz ohne Erfahrung in Finanzangelegenheiten ist Kaspar Villiger ja ohnehin nicht. Die hat er nicht nur als langjähriger Finanzminister der Schweiz sammeln können, sondern später auch in Verwaltungsräten einiger Großunternehmen, darunter der Swiss Re, dem Rückversicherungskonzern, der sich in der Finanzkrise wie kaum ein anderer massiv verspekuliert hat. Als Präsident der UBS will Villiger übrigens das Swiss Re und auch alle anderen Verwaltungsratsmandate abgeben. Und er will sich zudem bei der Bank mit einem Jahreslohn von 850.000 Franken bescheiden. Deutlich weniger, als ihm angeboten worden sei.
Wirtschaftsredaktor Martin Stucki zur Frage, wieso macht Villiger diesen Job? Vorgängig stellt sich eigentlich die Frage, weshalb geht Kurer? Letzte Woche klang das alles noch ganz anders. Und nun dies. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann meint, bleiben war keine Option mit Zukunft.
UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kurer am letzten Donnerstag. Er beantwortet die Frage, warum Konzernchef Marcel Rohner abtrete, er selber aber bleibe, so.
Ich gehe jetzt nicht, ich trete nicht zurück und ich glaube, das wäre auch nicht gut, einen Doppelabgang zu provozieren, weil das macht eine Organisation einfach instabil.
In der UBS-Welt haben solche Aussagen eine kurze Halbwertszeit.
Als wir das bekannt gegeben haben am Donnerstag, habe ich mir nachher überlegt, ob es jetzt noch ein Mehres braucht, um der Bank einen vollständigen Neuanfang zu erlauben und einen Strich unter die Vergangenheit zu ziehen. Und dann bin ich dann zum Schluss gekommen, dass es gut ist, wenn wir mich auch ablösen. Und das habe ich dann am Freitagmorgen dem Verwaltungsrat mitgeteilt.
Kaspar Villiger, schon zweimal angefragt, war bereit einzuspringen. Länger bleiben, das wäre für Peter Kurer, das wäre vor allem für die UBS keine Option gewesen. Zu stark hat der Druck auf den obersten UBS-Mann zugenommen, vor allem in den letzten Tagen, seit die Großbank die US-Behörden mit Kundendaten versorgt hatte, um sich so im Steuerstreit etwas Luft zu verschaffen. Das Vertrauen schwand, die Zweifel jedoch blieben. haben Peter Kurer, früher Chefjurist der UBS, und Konzernchef Marcel Rohner, früher Chef der Vermögensverwaltung, tatsächlich nichts von den illegalen Machenschaften einiger UBS-Banker in den USA gewusst? Nein, betont Kurer heute noch einmal, und das sei auch der Befund der Behörden.
Aufgrund dieser Untersuchung sind eigentlich die schweizerischen Behörden zum Schluss gekommen, dass weder Marcel Rohner noch ich irgendetwas über diese illegalen Strukturen und damit über die Steuerbetrüge gewusst haben. Die Amerikaner haben keine Sanktionen gegen Herrn Rohner und mich unternommen.
Dies bedeute,
dass man mir nichts Wesentliches vorwerfen kann.
Von Ungereimtheiten habe er erstmals im März 2006 erfahren, noch als Chefjurist, durch einen Whistleblowing-Brief des damaligen UBS-Angestellten Bradley Birkenfeld.
Das ist richtig. Ich wurde das erste Mal im Wesentlichen mit diesem Birkenfeld-Whistleblowing-Letter eingeschlossen.
Er habe eine interne Untersuchung eingeleitet, die aber nur vereinzeltes Fehlverhalten an den Tag gebracht habe. Korrekturmaßnahmen seien ergriffen worden, so Kurer. Allerdings, Kurer hat die Untersuchung damals zu eng geführt, beschränkt etwa auf die Filiale Genf, wie sich rückwirkend herausstellt. Ein Vorwurf, den auch die UBS-Medienabteilung nicht entkräften kann. Sie schreibt, Zitat, diese Untersuchung deckte nicht das ganze Fehlverhalten auf, welches die Untersuchungen der Behörden sowie der UBS selbst im vergangenen Jahr zeigten. Zitat Ende. Der Druck auf Kurer ist aber nicht nur von außen da, er war und ist es auch von innen. UBS-Vizepräsident und Fiat-Steuermann Sergio Marchionne kritisierte das Duo Rohner-Kurer gar öffentlich und mit klaren Worten. Heute legte er die verbale Schrotflinte allerdings zur Seite. Er wolle über die Vergangenheit nicht urteilen, er sei froh, dass mit Oswald Grübel und Caspar Villiger zwei herausragende Persönlichkeiten für die UBS gewonnen werden konnten.
It's not for me to judge the past and the present. I'm just very happy that we were able to choose both Mr. Grübel and Mr. Villiger. They're outstanding personalities. I think they're going to do a great job for the bank.
Sergio Marchionne lobt die Neuen über den grünen Klee und kritisiert so die Abtretenden gleich noch einmal.
Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann über die Gründe für den Abgang des Peter Kurer aus der UBS-Spitze. Was heißt das jetzt alles? Das will ich von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist wissen. Er ist mir in Zürich zugeschaltet. Urs Sigrist, muss der Verwaltungsratspräsident einer dermaßen riesigen, komplexen Bank nicht einfach ein Banker sein?
Ja, bösartig kann man nun sagen, Peter Kurer war kein Banker. Nach einem Jahr ist er weg. Also ja, es muss ein Banker sein. Weniger bösartig denke ich allerdings, dass man mit Caspar Villiger gezielt einen Mann der Politik gewählt hat. Die UBS ist mit der Milliardenhilfe des Staates mitten in den Strudel der Politik geraten, wohl mehr als ihr lieb ist. Und politisch sind ja auch die Herausforderungen aus den USA, Stichwort Bankgeheimnis, Stichwort Auslieferung von Kundendaten, Stichwort Hearings gegen die UBS. Also für mich ist klar, generell wäre ein Banker sicher besser, aber in der besonderen Situation der UBS ist auch ein Mann der Politik, ein langjähriger Ex-Finanzminister, eine gute Wahl.
Die Reaktionen in der Öffentlichkeit bei Politikern sind zum Teil sehr negativ. Wir haben es in der Einleitung gehört, da sind relativ harte Urteile zu hören. Hat das Perspektive, wenn jetzt zwei Pensionierte ans Ruder stehen?
Ja, also klar muss man sagen, da wurde tatsächlich die alte Garde nochmals aufgeboten. Oswald Grübel ist 65, Caspar Villiger 68, beide im AHV-Alter, beide wurden praktisch aus dem Rentnerleben zurückgeholt. Das bringt, denke ich, Vorteile. Beide haben viel Erfahrung, beste Beziehungen. Es bringt aber auch klare Nachteile, denn beide stehen auch für die oder für ihre Vergangenheit. Grübel etwa als klarer Verteidiger der Boni, Villiger trägt als Verwaltungsrat, wir haben es gehört, bei der Swiss Re Mitverantwortung für ein Milliardendebakel, ist angreifbar, auch schon als Swissair-Retter, als Mr. Bankgeheimnis oder etwa auch einfach als generell als Vertreter des alten FDP-Filzes. Und daher kommen auch diese zum Teil ja massiven Vorwürfe eben aus dem Bundeshaus. Aber wer nun gegen diese alte Garde schießt, muss halt wohl, denke ich, auch zugeben, dass mit Marcel Rohner eben auch ein Junger an der UBS-Spitze gescheitert ist. Unter dem Strich würde ich also sagen, die UBS muss froh sein, dass die alte Garde nochmals eingestiegen ist.
Die UBS muss froh sein, wenn man das jetzt aus dem Bankeninnern sozusagen beurteilt. Wir haben jetzt den Blick von außen gehabt. Der Blick von innen, ist es von Gutem, wenn man in so einer Situation gerade die ganze Spitze auswechselt, wenn zwei Betriebsfremde obendrauf gesetzt werden?
Das ist ein Problem, denke ich, ganz klar, aber in einer derartigen Krise ist es auch wichtig, dass ein Ruck durch die UBS geht. Da hat man nur noch nachgelegt, sozusagen nach Oswald Grübel, nun auch noch Kaspar Villiger. Der Blick von außen ist wichtig, denke ich. Grübel und Villiger müssen weniger Rücksichten nehmen. Das kann auch ein Vorteil sein, gerade wenn es um radikale Maßnahmen geht. Und es ist ja zu befürchten, dass da noch einiges kommen wird, dass Kosten gespart werden, dass Personal abgebaut wird. Und zur Kontinuität vielleicht auch noch dies. Villiger will auch gar nicht ewig UBS-Präsident bleiben, die Bank politisch aus der größten Krise heraushauen, dann wieder abtreten. Das ist wohl sein Plan, das hat er durchblicken lassen. Ein Übergangspräsident also, wenn man so will, schon der zweite nach Peter Kurer.
Wie schätzen Sie das ein, Stichwort Kurer? Hat man da möglicherweise, wenn das jetzt so plötzlich noch kam, dieser Schritt, hat man da möglicherweise eine Zeitbombe entschärft, die da noch irgendwo versteckt lag?
Ich bleibe da auch vorsichtig. Möglicherweise ja, beide, Marcel Rohner und Peter Kurer, wussten möglicherweise halt doch irgendwie zu viel. Das wird offiziell zwar klar dementiert, wir haben es vorhin auch im Beitrag gehört, aber in den USA ist es schlecht, denke ich, für die UBS, wenn auch nur schon das öffentliche Bild entsteht, dass die UBS-Spitze dieses illegalen Steuerpraktiken möglicherweise zu wenig bekämpften, vielleicht auch nur nicht so genau hinsehen wollten oder was auch immer.
Ursi Christ, ist das eine optimale Lösung? Ist das eine gute Lösung oder ist das einfach die wenigst schlechte Lösung?
Zusammen denke ich, trotz der Einwände, es ist eine gute Lösung. Ein Macher und ein Vermittler treffen sich. Der eine, Grübel, hat fürs Geschäft zu sorgen, sprich, dass die UBS wieder Geld verdient, und der andere, Villiger, hat fürs politische Klima zu sorgen. Eingeschränkt auf Kaspar Villiger würde ich sagen, er ist nicht der Mann der Erneuerung, aber er ist der Mann des Übergangs, und wenn ihm der gelingt, so ist das, denke ich, gut für die UBS und auch schon viel für die UBS.
Die Einschätzung von Wirtschaftsredaktor Urs Sigrist. Haftbefehl gegen den sudanesischen Staatspräsidenten Omar al-Bashir. Das internationale Strafgericht ICC wirft ihm vor, in der sudanesischen Krisenregion Darfur für Kriegsverbrechen verantwortlich zu sein. Die vom Chefankläger beantragte Anklage wegen Völkermordes wird vom Gericht zwar nicht erhoben. Präsident al-Bashir ist der erste amtierende Staatspräsident, der von einem internationalen Gericht verfolgt wird. Er weist die Anklage zurück. Afrika-Korrespondent Rudi Küng mit Hintergrund.
Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichts ICC, Luis Moreno Ocampo, hat ein klares Bild von Sudans Präsidenten al-Bashir. Für ihn ist er ein Völkermörder.
The decision to start the genocide was taken by al-Bashir personally. Three main weapons: rape, hunger, fear.
Al-Bashir habe selber den Entscheid zum Völkermord in Darfur getroffen und dabei drei Waffen eingesetzt. Vergewaltigungen, Hunger und Schrecken, sagte Ocampo im vergangenen August, als er dem ICC beantragte, al-Bashir verhaften zu lassen und abzuurteilen. Das Gericht folgte ihm darin, ließ jedoch die Anklage des Völkermordes weg.
The warrant of arrest for Omar al-Bashir lists five counts of crimes against humanity.
Sudans Präsident werde verdächtigt, für Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich zu sein, für Morde, Vergewaltigungen, Folter, Vertreibungen und Plünderungen sowie für Angriffe gegen die Zivilbevölkerung. Ein Kriegsverbrechen, sagte heute Nachmittag die ICC-Sprecherin Laurence Plerron vor Medienleuten in Den Haag.
Against a civilian population as such.
In der sudanesischen Hauptstadt Khartoum protestierten darauf Anhänger des Präsidenten gegen den Entscheid des ICC. Dass al-Bashirs Regierung das Vorgehen des ICC ablehnt, war schon bei Ocampos Anklageantrag letzten August klar.
This would be very disastrous, not only to the security and stability of Darfur.
Ein Strafprozess gegen Präsident al-Bashir sei für die Sicherheit Darfurs und des ganzen Sudans verheerend, sagte Sudans Botschafter bei der UNO. Der Sudan verurteile das Vorgehen von Ocampo, diesen Kriminellen, scharf.
By this criminal Ocampo.
Doch der ICC-Chefankläger ist sich seiner Sache sicher, auch wenn er selber nie in Darfur war, was die Regierung ihm wiederum vorwirft. Ocampo stützt seine Anklagen auf Aussagen von Opfern und Zeugen der jahrelangen systematischen Gewalttaten in Darfur, bei denen gemäß UNO 300.000 Menschen getötet und über 2 Millionen vertrieben worden sind.
Since 2003 and the context of the armed conflict.
Seit 2003 habe al-Bashir im Kontext des Krieges gegen Rebellen 3 Bevölkerungsgruppen angegriffen, um sie zu zerstören, die Fur, die Masalit und die Sagawa.
To destroy them. And these people are targeted because they are Fur, Sagawa, Masalit.
Tatsächlich war al-Bashirs Regierung im Februar 2003 von Rebellen angegriffen und ihre Armee in Bedrängnis gebracht worden. Sie mobilisierte darauf die sogenannten Janjaweed-Reitermilizen und ging gegen die Bevölkerungsgruppen vor, aus denen sich die Rebellen rekrutierten. Dabei hätten sie schwere Menschenrechtsverbrechen begangen, sagt Ocampo. In erster Linie Vergewaltigungen, um ganze Gemeinschaften zu zerstören. Frauen aus Darfur bestätigen dies.
What is happening in Darfur is a real tragedy. So many violations of human rights.
Was in Darfur geschehe, sei eine wirkliche Tragödie, sagte vor 4 Jahren die Frauenrechtlerin Ashail Karib. Es gebe zahllose Menschenrechtsverletzungen. Die Vergewaltigungen und der sexuelle Missbrauch der Frauen sei die Hauptwaffe in diesem Krieg.
It's the mainstream of the war itself.
Jetzt hofft das ICC darauf, mit seinem juristischen Vorgehen gegen Sudans Präsidenten al-Bashir dem schrecklichen Geschehen in Darfur ein Ende machen zu können. Viele Staaten lehnen dieses Vorgehen allerdings ab, so die Afrikanische Union, aber auch etwa China und Russland. Sudan-Kenner jedoch sehen nun auch eine Chance auf Besserung.
Our experience with the government of Sudan says that the only language they understand.
Die Erfahrung zeige, dass nur Druck und ernsthaftes Vorgehen Sudans Regierung zur Zusammenarbeit zu bewegen vermöchten, meint Abdelbaghi Djibril vom Sudan Documentation Center. Ebenso der Schweizer Mediator Günther Bechler, der bei der schwierigen Friedenssuche in Darfur beteiligt ist.
Ich gehe davon aus, dass der Haftbefehl die Dynamik positiv verändern wird. Ohne Druck war die Regierung bisher nicht bereit, Schritte auf einen wirklichen Frieden hin zu tun.
Nichts aber wünschen die Menschen in Darfur nach 6 Jahren Gewalt und Zerstörung so sehr wie Frieden.
Genaueres über Omar al-Bashir und mehr über den Darfur-Konflikt finden Sie in unserem Online-Dossier auf drs.ch. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen: Nationalrat, Minarettverbot und Religionsfreiheit, Nationalbank, Defizit und Aussichten, Sri Lanka, Militäroffensive und Zivilopfer und Venezuela. Einnahmen, die sinken, und Verpflichtungen, die bleiben. Gerade 3 Minarette gibt es hier in der Schweiz und trotzdem, für viele Leute sind diese Türme ein Ärgernis. Sie wollen den Bau weiterer Minarette verbieten und haben darum eine Volksinitiative gestartet. Diese Initiative gegen den Bau von Minaretten hat heute im Nationalrat zu einer hitzigen Debatte geführt. Während die Initianten offenbar die Islamisierung der Schweiz befürchten, warnen ihre Gegner, die Initiative verstoße gegen die Menschenrechte, etwa gegen die Religionsfreiheit. Und sie bringe die Schweiz in Gefahr. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Das Minarett. Für Hans Fehr von der SVP sind die Minarette keine harmlosen Türmchen, sondern
es sind quasi die Bajonette des militanten Islam im Kampf gegen die Ungläubigen.
Von einem eigentlichen Vorposten des fundamentalistischen Islams ist die Rede.
Das Minarett, der Muezzin und die Scharia sind klar in einem Zusammenhang zu sehen.
So der Präsident des Initiativkomitees, SVP-Nationalrat Walter Wobmann. Minarette nein oder ja? Diese Frage übersetzt Parteikollege Lukas Reimann folgendermaßen.
Freiheit versus Zwang, Demokratie oder Theokratie, Frieden oder Gewalt.
Das Zulassen von Minaretten sei falsch verstandene Toleranz, so Reimann, und SVP-Vizepräsidentin Jasmin Hutter erklärt.
Wer hier lebt, hat unsere Grundsätze und Regeln der christlich-abendländischen Tradition zu respektieren.
Und wer ein Minarett baut, verletzt in der Vorstellung von Jasmin Hutter offenbar diese christlich-abendländische Tradition. Vor diesem Hintergrund ist für den grünen Nationalrat Cho Lang klar, die Initiative richte sich weniger gegen die Minarette als vielmehr gegen die Muslime als solche. Lang erinnert daran, wie nationalkonservative Kräfte die Gleichstellung der Juden zu verhindern versuchten und an die Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken.
In Nidwalden hieß es, wer Protestant ist, kann nicht Nidwaldner sein, weil wir schon immer und alle katholisch gewesen sind. Diese Logik führen sie heute weiter, nicht mehr gegen Katholiken, nicht mehr gegen Juden, jetzt halt gegen Muslime. Die Logik ist aber die gleiche.
Die Grünen fordern darum, die Initiative sei für ungültig zu erklären, gleich wie auch die SP. Für SP-Mann Andreas Gross ist klar, Muslimen den Bau von Minaretten absolut zu verbieten, verletze den Grundsatz der Religionsfreiheit in krasser Weise.
Und deshalb ist diese Verletzung eines solch fundamentalen Grundsatzes Grund genug, diese Initiative der SVP als ungültig zu erklären.
Diese juristische Argumentation interpretiert SVP-Nationalrat Felix Müri als feige Taktik.
Auf der linken Seite möchte man die Initiative für nichtig erklären. Warum haben Sie auf der linken Seite Angst? Stellen Sie sich doch der Diskussion im Abstimmungskampf.
Angst nicht vor dem Abstimmungskampf, sondern vor den Konsequenzen des Abstimmungskampfes hat man aber auch in der politischen Mitte. Aus sicherheitspolitischen Überlegungen möchte beispielsweise auch CVP-Nationalrätin Kathi Ricklin die Initiative gegen den Bau von Minaretten für ungültig erklären lassen.
Auch Ueli Maurer, heute Bundesrat, gehört zu den Mitinitianten. Ich frage unseren neuen Bundesrat und VBS-Chef, welche Risiken bringt ein emotional geführter Abstimmungskampf? Könnte unsere Sicherheit gefährdet sein? Besteht das Risiko von Terroranschlägen und Attentaten? Kurz, die Minarett-Initiative ist unnötig und kontraproduktiv, ja sogar gefährlich und verantwortungslos.
Die Debatte im Nationalrat ist noch voll im Gang. Bis 19 Uhr werden die Argumente noch ausgetauscht. Dann wird der Rat aller Voraussicht nach die umstrittene Minarett-Initiative zwar für gültig erklären, diese aber zur Ablehnung empfehlen. Für den Bundesrat verletzt die Initiative gegen den Bau von Minaretten nämlich kein zwingendes Völkerrecht und ist deshalb gültig. Derselben Ansicht sind großmehrheitlich auch die FDP-Liberalen, die CVP und die BDP.
Pascal Krauthammer. Die Nationalbank musste im letzten Jahr einen happigen Verlust hinnehmen. 4,7 Milliarden Franken erfahren wir heute. Schuld sind nicht, wie man denken könnte, die sehr verlustträchtigen Papiere der UBS, welche die Nationalbank übernommen hat. Schuld sind vielmehr Wechselkursschwankungen. Die haben bei den Fremdwährungen, welche die Nationalbank hält, zu massiven Verlusten geführt. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat mit SNB-Direktor Thomas Jordan über diesen Verlust gesprochen.
Thomas Jordan, ein Rekordverlust von fast 5 Milliarden Franken. Wie dramatisch ist dieser Verlust für die Nationalbank?
Der Verlust ist nicht dramatisch für die Nationalbank. Wir haben Jahre, die sehr gut sind, wo wir große Gewinne machen, und dann gibt es ab und zu auch Jahre, wo wir große Verluste machen. Diese gleichen sich über die Zeit wieder aus.
Die Zweckgesellschaft, mit der die Nationalbank illiquide Papiere von der UBS abnimmt, sie hat einen Verlust von 1,7 Milliarden US-Dollar gemacht per Ende Jahr. Der Verlust ist bis jetzt abgedeckt vom Geld, das die UBS in diese Zweckgesellschaft einbringen musste. Dieses Geld, dieses Polster, ist jetzt aber aufgebraucht.
Das ist richtig. Bis jetzt hat die SNB kein Geld verloren mit dieser Transaktion mit der UBS. Die Eigenmittel, die durch die UBS finanziert worden ist, haben im Prinzip den Verlust abgedeckt. Werden jetzt weitere Verluste anfallen, dann kann das unter Umständen dazu führen, dass die SNB da Geld verlieren wird.
Weitere Verluste fallen an, wenn die Papiere weiter an Wert verlieren, die jetzt bei der Nationalbank liegen. Ursprünglich hatten diese Papiere ja mal einen Wert von 40 Milliarden Dollar. Wo liegt der Preis jetzt für diese Papiere?
Es ist ja so, dass wir erst einen Teil dieser Papiere übernommen haben, etwa 16 Milliarden. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen weitere Papiere übernehmen. Bis Ende März sollte das ganze Paket übernommen worden sein. Und dann werden wir auch sehen, wie der Wert effektiv noch sein wird.
Was sind die nächsten Schritte, wenn dann Ende März alle Papiere übernommen worden sind?
Gut, dann wird die Zweckgesellschaft in ihren normalen Betrieb aufnehmen. Die Idee ist ja, dass wir hier nicht unter Druck verkaufen, sondern dass wir diese Papiere über eine längere Phase halten und erst verkaufen, wenn sich die Marktsituation wieder verbessert.
Thomas Jordan, wechseln wir zurück zu den Zahlen der Schweizerischen Nationalbank. Deutlich geschrumpft ist die Ausschüttungsreserve. Das ist der Topf, aus dem Bund und Kanton pro Jahr 2,5 Milliarden Franken bekommen sollten. Wann füllt sich dieser Topf wieder?
Dieser Topf wird wieder gefüllt, wenn wir Gewinne machen. Aus dem Jahresergebnis werden wir zuerst immer unsere Rückstellungen öffnen. Und das, was dann übrig bleibt, was nicht für eine Jahresausschüttung verwendet wird, geht in diese Ausschüttungsreserve hinein.
Denken Sie, es ist realistisch, dass Bund und Kantone auch in Zukunft jährlich mit 2,5 Milliarden Franken von der Nationalbank rechnen können?
Wir haben letztes Jahr eine neue Vereinbarung mit dem Bund abgeschlossen. Dort wurde vereinbart, dass wir pro Jahr 2,5 Milliarden ausschütten an Bund und Kantone. Wir werden diese Vereinbarung in rund 5 Jahren überprüfen und dort wird sich dann zeigen, ob in diesem Zeitpunkt die Ausschüttung von 2,5 Milliarden noch nachhaltig ist.
Was ist Ihre Einschätzung?
Das wird sich zeigen, wie die Marktentwicklung ist. Je nachdem, wie das Ertragspotenzial der SNB ist, ist es durchaus möglich, dass das auf diesem Niveau bleibt. Andernfalls muss das reduziert werden.
Sagt Nationalbankdirektor Thomas Jordan. Er wurde befragt von Evelyn Kobler. Das Kriegsgebiet in Sri Lanka ist winzig klein geworden. Die Armee hat die Befreiungstiger von Tamil Elam auf einen 12 Kilometer langen Küstenstreifen im Nordosten des Landes zurückgedrängt. Dort aber tobt der Krieg blutiger denn je. Ein Entrinnen ist vor allem für Zivilisten beinahe unmöglich geworden. Sie sind in einer katastrophal schwierigen Situation. Annemarie Loof, die Delegationschefin von Médecins Sans Frontières in Sri Lanka, ist an Ort. Wir haben mit ihr gesprochen. Der Beitrag von Karin Wenger und Nicole Frank.
Umkämpft sei nur noch ein schmaler Streifen Land, halb Dschungel, halb Strand. Rund 200.000 Zivilisten befinden sich heute noch in diesem Streifen, sagt Annemarie Loof, die Delegationschefin von Médecins Sans Frontières in Sri Lanka.
They are stuck in an area that is largely bush and beach. They have no roof over their head. They do not have enough food. They do not have enough clean drinking water and they do not have access to quality medical care.
Es mangelt an Trinkwasser, Nahrung und medizinischer Versorgung. Einzig das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat noch Zugang zum Kriegsgebiet und evakuiert per Schiff Verletzte. Wer fliehen will, braucht viel Glück. Die, die es geschafft haben, erzählen Schreckliches.
I have heard a group of people saying that the Tamil Tigers would shoot at them in order to force them to turn around and go back. I have heard another.
Eine Gruppe habe ihr erzählt, dass die Rebellen auf sie geschossen hätten, um sie zur Umkehr zu zwingen, sagt die Delegationschefin von Médecins Sans Frontières. Eine Frau habe berichtet, dass alle Männer, die mit ihr fliehen wollten, auf der Stelle von den Rebellen zwangsrekrutiert worden seien. Und einem anderen Flüchtling hätten die Rebellen ein Bein abgeschnitten, als er fliehen wollte. Heute seien die Zivilisten Geiseln der Rebellen. Wer die Flucht überlebt, kommt von einem Gefängnis ins nächste. Denn die Lager der Regierung in der Stadt Wavunya am Rande der Kampfzone sind mit Stacheldraht umzäunt. 35.000 Flüchtlinge sind hier eingesperrt.
They are completely cut off. There are no mobile phones inside the camp. As far as I know, no radio and no TV.
Sie seien verängstigt, hätten keinen Draht zur Außenwelt, keine Möglichkeit, ihre Verwandten in der Stadt oder den anderen Lagern zu kontaktieren, sagt Annemarie Loof.
They have no way of contacting them.
Die gefängnisähnlichen Zustände seien zum Schutz der Flüchtlinge, rechtfertigt sich die Regierung. Die Tamil Tigers sehen die Flüchtlinge als Verräter und drohten mit Vergeltung, sagt auch die Delegationschefin von Médecins Sans Frontières. Die Regierung vermutet jedoch auch Rebellen unter den Flüchtlingen. Sie will mit allen Mitteln verhindern, dass diese entwischen und neue Krisenherde im Land eröffnen. Denn noch nie in diesem 30-jährigen Konflikt war die Armee dem Ziel so nahe, die Rebellen militärisch in die Knie zu zwingen und damit deren Traum von einem eigenen Staat zu zerstören. Das jedoch bringe das Land dem Frieden nicht näher, zweifelt Annemarie Loof. Damit Singalesen und Tamilen im selben Land miteinander leben könnten, brauche es einen Dialog, eine politische Lösung.
There needs to be a dialogue and there needs to be talk about how are these people going to live together in the same country in the future. At this moment there is no talk about a political solution. At this moment the focus is very much on a military victory.
Doch derzeit dächten alle nur an den militärischen Sieg, sagt Loof, was dazu führen könnte, dass die Tiger schon bald zu altbekannten Mitteln greifen, zu Selbstmordattentaten und Guerillataktik.
Die Lage im Nordosten Sri Lankas, der Beitrag von Nicole Frank und Karin Wenger. Venezuela verstaatlichte im August letzten Jahres die Zementindustrie, auch das Werk des Schweizer Zementmultis Holcim. Noch heute wartet der Konzern auf seine Entschädigung. Die 552 Millionen US-Dollar sind seit letztem Oktober fällig, doch Hugo Chavez ist knapp bei Kasse und verweigert die Zahlung, trotz Interventionen der Schweizer Regierung. Der vom Rekordstand auf Tiefstwerte gefallene Ölpreis zwingt die Linksregierung zum großen Improvisieren. Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Vom Rekordniveau von 146 Dollar je Fass im letzten Juli hat sich der Handelspreis für venezolanisches Öl auf 36 Dollar zurückentwickelt. Je hat sich das Schlaraffenland Venezuela in ein Jammertal verwandelt, zumindest was die Staatsfinanzen betrifft. Genaue Zahlen veröffentlicht die Chavez-Regierung nicht. Doch schon im Rekordjahr 2008 hätten die hohen Sozialausgaben und die scheckbuchgestützte Außenpolitik des Hugo Chavez ein großes Budgetdefizit produziert, sagt José Manuel Puente, unabhängiger Wirtschaftsdozent in Caracas.
Es decir, si el gobierno tuvo problemas fiscales durante el 2008, evidentemente esos problemas tienen que agudizarse de manera importante durante el 2009.
Es liege auf der Hand, dass sich die Probleme im laufenden Jahr dramatisch verschärft hätten. Der staatliche Erdölmonopolist Petroleos de Venezuela erhalte pro verkauftes Fass ja ganze zwei Drittel weniger, folgert José Manuel Puente. Wegen der leeren Ölkasse steht es nicht gut um Hugo Chávez politisches Kapital, nämlich um die von ihm eingeführten Sozialleistungen wie ärztliche Gratisbetreuung, verbilligt verkaufte Lebensmittel oder die Bildungseinrichtungen für die Armen. All das ist ein nicht nachhaltig finanzierter Gabentisch. Statt auf konstanten Staatseinnahmen wie Steuern beruht alles auf den Überschüssen, welche der staatliche Ölkonzern erwirtschaftet und außerhalb des regulären Haushalts direkt dem Präsidenten zur Verfügung stellt. Doch aus den Überschüssen sind inzwischen Schulden geworden. Mit über 7 Milliarden Dollar steht Petroleos de Venezuela bei Zulieferern und Kontraktnehmern in der Kreide und lässt auch diese warten. Die Sozialleistungen würden nicht abgebaut, verspricht Hugo Chavez. Für den Wirtschaftsfachmann Puente hat die Regierung Chavez stattdessen die Verstaatlichungen zur fiskalpolitischen Manövriermasse erklärt. Und zwar, indem sie die überfälligen Milliardenentschädigungen weiter zurückhält. Dabei gehe es längst nicht nur um die Schweizer Holcim, so Puente.
Se ha rezagado el pago de Sidor, se ha rezagado el pago a Holcim, Lafarge y Cemex.
Dem nationalisierten argentinischen Stahlkonzern Sidor schulde Venezuela 1,5 Milliarden Dollar. Auch Zementmultis wie Lafarge oder Cemex warteten noch auf knapp 1 Milliarde. Holcim eben auf über 500 Millionen Dollar. Das fiskalische Jonglieren der Chavez-Regierung bleibt für den Wirtschaftswissenschaftler José Manuel Puente ein riskantes Spiel. Zwar gebe es Rücklagen. Ein von der Substanz lebendes Venezuela sei aber darauf angewiesen, dass der Ölpreis schon gegen Ende 2009 wieder bei 80 Dollar je Fass ankomme. Und das sei bei der sich eher verschärfenden Weltwirtschaftskrise doch sehr fraglich.
Tomar diferentes medidas, entre ellas es probable que suba algunos impuestos como la alícuota del IVA o tal vez implemente algunos otros impuestos como el impuesto al débito bancario o a las transacciones financieras.
Über kurz oder lang werde die Regierung Chavez wohl die Mehrwertsteuer erhöhen, Banktransaktionen besteuern und die Sozialausgaben drücken müssen. Das heißt, dass der Präsident erstmals die Peitsche statt das Zuckerbrot hervorholen würde. Dann müsste er erstmals auch sein politisches Standvermögen im Gegenwind unter Beweis stellen. Ein völlig neues Szenario für Hugo Chavez. Und eines, bei dem sich die Frage stellt, ob Venezuela überhaupt noch die Mittel haben wird, verstaatlichte Konzerne wie Holcim zu entschädigen.
Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann am Schluss des Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Urs Bruderer, für die Nachrichten Thomas Akkola, Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.